Mit Gottes Hilfe wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Blickrichtung prägt das Leben. Jeder Blick von uns, der hat ein Ziel, und wenn wir die Augen öffnen, dann sehen wir etwas, und das, was wir sehen, das beschäftigt uns, unser Gehirn. Manches sehen wir und vergessen gleich. Manches sehen wir und es interessiert uns, wir schauen genauer hin. Und manches, was wir sehen, fesselt uns so sehr, dass wir sehr genau hinschauen und dass es sich in uns einprägt und wir dieses Bild noch lange in Erinnerung haben. Das, was uns wichtig ist, auf das, was wir schauen, mit dem beschäftigen wir uns. Das ist unser Lebensinhalt und das wird uns auch verändern. Die Werte und die Ziele, mit denen wir uns im Leben beschäftigen, die unser Leben prägen und verändern, das hängt auch mitunter mit unserem Charakter zusammen, mit unserer Erziehung, einfach mit unserem ganzen Umfeld, mit den Leuten, mit denen wir zusammen sind. Das alles verändert uns. Der Teufel, der kennt ganz genau unseren Charakter. Er kennt unsere Umgebung, er kennt die Eindrücke, mit denen wir konfrontiert werden, und er versucht an den Stellen, wo wir schwach sind, wo wir vielleicht empfindlich sind, da versucht er uns anzugreifen, uns zu versuchen. Sein Ziel ist es, dass unser Blick von Jesus sich abwendet. Blickrichtung prägt das Leben. Gott möchte, dass wir auf ihn blicken. Er möchte, dass wir von ihm lernen und so leben, wie er es möchte. Und der Teufel möchte, dass wir auf all das Irdische und auf all das Vergängliche blicken, bloß nicht auf Gott. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So stehen wir täglich in diesem Kampf. Und wenn wir nicht auf Gott blicken, dann werden wir dem Teufel unterliegen. Wir werden unseren Begierden nachgehen, wir werden unseren Charakterschwächen nachgehen, unseren Neigungen werden wir nachgehen. Blicken wir auf Gott, dann werden wir Sieg haben über all das, was der Teufel uns vorbringt. Jetzt wollen wir vier Personen betrachten von der Bibel und auch eine Personengruppe und schauen, was für Blickrichtung sie hatten. Und danach wollen wir sehen, was für Folgen diese Blickrichtung hatte. Als erstes wollen wir Lots Frau betrachten. Dazu lasst uns 1. Mose 19 aufschlagen. 1. Mose 19 und die Verse 15 bis 26 lesen. 1. Mose 19 von Vers 15. Als die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine zwei Töchter, die hier sind, damit du nicht in der Sünde dieser Stadt umkommst. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn, seine Frau und seine zwei Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, führten ihn hinaus und brachten ihn draußen vor die Stadt. Als sie ihn hinausgebracht hatten, sagte er: Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sagte zu ihnen, ach nein, Herr, sieh dein Herr, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, um meine Seele am Leben zu erhalten. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich ein Unheil ereilen, damit ich sterbe. Sieh, da ist eine Stadt in der Nähe, in die ich fliehen kann. Und sie ist klein. Dahin will ich mich retten. Sie ist doch klein, damit meine Seele am Leben bleibe. Da sagte er zu ihm, sieh, ich habe auch darin Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war über der Erde aufgegangen, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr vom Himmel herab Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen und zerstörte die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war. Und seine Frau sah sich hinter ihm um und wurde zur Salzsäule. Gott hat hier Lot, seiner Frau und den beiden Töchtern eine Blickrichtung vorgegeben. Lots Frau, die hat es nicht eingehalten. Und die Folge, dass sie nicht dem Gebot Gottes gehorcht hat, war der Tod. Jetzt wollen wir David betrachten. Dazu lasst uns 2. Samuel aufschlagen. 2. Samuel 11, die Verse 2 bis 5 lesen. 2. Samuel 11, Verse 2 bis 5. Und es geschah, dass David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Könighauses umherging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. David sandte hin und ließ nach der Frau fragen, und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Als sie zu ihm hineinkam, schlief er bei ihr, sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger, sandte hin und ließ David verkünden, ich bin schwanger geworden. Jetzt lasst uns mal die Situation so vor Augen führen. David geht nach oben auf sein Haus, auf das Dach und geht dort spazieren. Ich kann mir gut vorstellen, das hat er öfters gemacht. Dort war er alleine, dort hat er seinen Gedanken freien Lauf gegeben, der hat über das eine oder andere vielleicht nachgedacht. Und mit Sicherheit hat er von dort oben viele Menschen gesehen. Aber jetzt sieht er genau diese Frau, eine sehr schöne Frau. David konnte ja nichts dafür, dass er jetzt diese Frau auf einmal gesehen hatte. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit diesem um? Wenn David sich fragen würde oder Gott fragen würde, Herr, was soll ich jetzt tun, würde seine Entscheidung mit Sicherheit anders ausfallen. Aber hier lässt David seinen Gedanken freien Lauf. Er schaut genauer hin, er beschäftigt sich damit und dann passiert etwas, was so typisch ist. Dem Teufel seine Vorgehensweise. David, in Vers 3 lesen wir, David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Mehr nicht. Er wollte nur wissen, wie sie heißt. Er wollte nur wissen, wo sie ist, mit wem sie verheiratet. Mehr nicht. Nur ihren Namen wissen. So, dann haben sie es ihm gesagt, dann wusste er es. Und dann kommt der nächste Schritt, Vers 4. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. So, nur mit ihr reden, das ist doch nicht verkehrt. Und so geht es Schritt für Schritt, immer kleine Schritte, und dabei blieb es nicht. Es ging so weit, dass er gesündigt hat. Er hat Ehebruch begangen. Und wenn wir uns das so vorstellen, wenn er auf Gott blicken würde, wenn er sich fragen würde, Herr, was soll ich tun? Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott ihm die Gesetze ins Gedächtnis bringen würde, nämlich in 2. Mose 20, Vers 14 lesen wir die 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Vers 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Jeder Israelit, der hat es doch auswendig gewusst. Aber dadurch, dass David so fixiert war auf seine Begierde und nicht auf Gott, darum hat er nicht nachgefragt, darum hat er sich nicht hinterfragt sein Tun, und der Teufel hat dann ein leichtes Spiel mit ihm gehabt. Nächste Person, lasst uns mit Judas uns beschäftigen. Matthäus 26 wollen wir da aufschlagen. Matthäus Kapitel 26. Und zwar die Verse 14 und 15. Da ging einer der 12 mit Namen Judas Ischariot hin zu den Hohenpriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Hier spricht er von Jesus. Er möchte Jesus verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. So, hier lesen wir von Judas, und Judas war einer, der das Geld liebte. Geld spielte bei ihm im Leben eine sehr große Rolle. Er wollte reich sein, er wollte viel besitzen, und er hat immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, wie er an Geld rankommt. Seine ganze Konzentration war auf das Geld gerichtet, und es kann sein, dass bei ihm diese Charaktereigenschaft, dieser Geiz irgendwo vielleicht auch sein Charakterzug war, aber diesem hat er nachgegeben und der Teufel hat es ausgenutzt. Und dann lesen wir bei Judas genau das, oder eine sehr ähnliche Vorgehensweise wie auch bei David. Zuerst bekommt er eine Idee. Wenn ich jetzt Jesus verrate, dann kann sein, dass ich viel Geld bekomme. Die Idee ist gewachsen. Kann sein, dass er dann angefangen hat zu überlegen. Dafür, dawider. Hat vielleicht gedacht, okay, wenn ich jetzt Jesus verrate, dann wird sich Jesus doch irgendwie zu helfen wissen. Als sie Jesus da von den Klippen runterwerfen wollten, dann ist er mitten unter sie durchgegangen und hat sich ja geholfen. Und wenn er jetzt ihn verrät, dann wird er vielleicht auch irgendwie einen Ausweg finden. Und vielleicht sind so Gedanken bei Judas gewesen, und so hat es eines andere ergeben. So, und dann geht der nächste Schritt, er geht zu den Hohenpriestern. Auch hier vielleicht so, ja, wenn sie nur ein bisschen geben, dann lohnt es sich nicht, aber einfach nur mal fragen. Vielleicht bringt es auch nichts. So, und dann geht er hin und auf einmal bekommt er die Antwort 30 Silberlinge. Wir lesen in der Apostelgeschichte 1,18, dass er von diesem Geld sich einen Acker gekauft hat. Wenn wir das auf heute jetzt umsetzen, nehmen wir mal an, so ein größerer Garten oder ein kleines Grundstück, nehmen wir mal an, 100.000 Euro sind es heute umgerechnet. So, jetzt ist für ihn das Geld sehr wichtig. Er kommt hin, fragt, ja, was würdet ihr mir geben? Auf einmal 100.000 Euro, bar. Da kann man doch nicht Nein sagen. Und dann geht der nächste Schritt. Und so fängt der Teufel uns immer mehr und mehr in seine Strecke, so dass wir uns so auf das konzentrieren, in dem Fall auf das Geld, dass wir das alles drumherum nicht beachten. Und wir können uns ja fragen, wie kann es sein, dass ein Jünger Jesu so weit kommt, dass ihm Geld wichtiger ist als Jesus? Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von uns einmal so einen 100-Meter-Lauf gemacht hat, in der Schule oder irgendwelche Veranstaltungen. Und wie ist es, wenn wir dann starten? Wir rennen los, auf was konzentrieren wir uns? Wir sehen doch das Ziel. Wir sehen nicht, ob jemand am Rand steht und eine bunte Mütze anhat oder gelbe Sportschuhe. Oder wir sehen das alles nicht. Wir konzentrieren uns auf das Ziel. Und genau so war das hier bei Judas. Er hat sich so auf dieses Geld fixiert, dass er es nicht gesehen hat, nicht verstanden hat, dass er Jesus zum Tode verraten hat. Jetzt wollen wir die Pharisäer näher betrachten. Ihre Blickrichtung war auf ihre eigene Person gerichtet. Ihnen war es wichtig, dass die Menschen sie ehren, dass sie Ansehen hatten. Und sie haben sich so darauf fixiert. Es war ihnen so wichtig, dass sie nicht gemerkt haben, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Diese Blickrichtung auf die eigene Ehre war bei ihnen so stark, dass sie das gemacht haben ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt wollen wir noch Stephanus betrachten. Lasst uns Apostelgeschichte 7 aufschlagen und die Verse 54 bis 60 lesen. Apostelgeschichte 7 von Vers 54. Hier ist es so, Stephanus steht vor dem Hohen Rat, muss sich verantworten. Und er hat eine lange Rede gehalten. Und dann lesen wir in Vers 54, als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Erfüllt mit dem Heiligen Geist sah er unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sagte: Sieh, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn an Gottes rechter Seite stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Und sie steinigten Stephanus, der Gott anrief und sagte: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniete er nieder und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, starb er. Was für eine Blickrichtung hatte hier Stephanus gehabt? In Vers 55 lesen wir: Erfüllt mit Heiligem Geist sah er unverwandt zum Himmel. Sein ganzes Bemühen, sein ganzes Ziel, seine Anstrengungen war, Gottes Willen zu erfüllen. Er tat alles, damit es seiner Seele gut ging. Und weil er sich so fixiert hat auf Gottes Willen, auf seine Seele, hat er nicht auf seinen Körper geschaut, auf seine Seele, auf seine Familie, auf seine Freunde, seine Wünsche, auf seine Träume. Er wollte Gottes Willen erfüllen. Jetzt wollen wir diese Personen nochmal betrachten und wollen mal sehen, was für Folgen hatte eigentlich ihre Blickrichtung. Lasst uns jetzt 1. Mose 19 aufschlagen und von Lots Frau beginnen. 1. Mose 19, die Verse 36 bis 38 lesen. So wurden beide Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf den heutigen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami. Der ist der Vater der Ammoniter bis auf den heutigen Tag. Durch den Ungehorsam ist Lots Frau dann gestorben. Sie hat die Blickrichtung nicht eingehalten. Würde sie am Leben bleiben, würde sie Gottes Gebot einhalten, würde sie die Blickrichtung einhalten, dann wäre es höchstwahrscheinlich so, dass die Töchter nicht vom Vater schwanger würden. Es würde keine Moabiter geben, es würde keine Ammoniter geben, die Israel so viel Schaden zufügten. David, die Folge seiner Blickrichtung war Ehebruch. Und vor Gott war es Sünde. Und wie so oft es wir beobachten, und so war es auch jetzt hier bei David gewesen, es blieb nicht bei einer Sünde. Dann kam die zweite dazu. Er hat Uria umgebracht. Und wie viel Herzeleid hat David diese Sünde eigentlich gekostet? Judas, lasst uns jetzt Matthäus 27, den dritten Vers lesen. Matthäus 27, Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute es ihn. Aber da war es zu spät. Und Vers 5 lesen wir, und er warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Wir hören immer wieder den Spruch, Geld macht nicht glücklich. Und wer gefallen hat am Geld, da wird es nicht ausbleiben, dass er seiner Seele schadet. Und die Geschichte von Judas Ischariot ist so ein warnendes Beispiel für uns. Die Pharisäer, wie oft hat Jesus ihnen eigentlich helfen wollen? Wie oft hat er mit ihnen gesprochen? Und würden die Pharisäer sich auf die Schriften konzentrieren und nicht auf die eigene Person, dann würden sie rauslesen, die würden es verstehen, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war oder ist. Und weil ihre Blickrichtung auf sich selber gerichtet war, deshalb ist das Blut Jesu auf sie gekommen und auf ihre Nachkommen bis auf den heutigen Tag. Das hat Auswirkungen bis heute. Stephanus, weil er seinen Blick auf Gott gerichtet hat, war ihm seine Seele viel wichtiger als der Körper. Und darum ist er auch diesen Märtyrertod gestorben und die Folge daraus. Es erhob sich eine große Verfolgung in Jerusalem. Viele Christen sind dann aus Jerusalem geflohen. Und ich bin mir überzeugt, dass sie durch den Tod von Stephanus so ermutigt wurden, dass sie überall, wo sie hingekommen sind, auch von Jesus erzählt haben. Wir müssen uns eins bewusst sein. Auf das, was wir im Leben Wert legen, das wird uns verändern. Die Blickrichtung, die prägt uns, das wird uns beschäftigen, das wird Auswirkungen in unserem Leben haben. Weil das Herz voll ist, geht der Mund über. Das bleibt nicht aus. Und wenn du siehst, dass du dich im Leben irgendwie verrannt hast und vielleicht deinen Blick nicht auf Gott gerichtet hast, sondern auf deine eigene Ehre, auf deine Person, auf deine Begierden, vielleicht auf das Geld oder sonst auf irgendwas, vielleicht hast du Gottes Willen nicht erfüllt, dann mache es nicht so wie Judas, sondern mache es so wie viele, viele tausend Menschen es gemacht haben. Gehe zum Kreuz, gehe zu Jesus und bitte um Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9. Mit diesem Vers möchte ich auch schließen. 1. Johannes 1, Kapitel, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Der Herr sei uns gnädig und segne uns. Amen.